Torregons Tavernenplausch. Ein Podcast des Torregon Münster e.V.
Heute mit
Bernd Fried
und Markus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Torregon Tavernenplausch. Und nun, Ladies and Gentlemen, ist es Zeit für Kick-Ass, den etwas anderen Superhelden. Wir sprechen dabei aber nicht nur über die beiden Filme, sondern wollen auch die ein oder andere Änderung zur Comicvorlage von Mark Miller eingehen. Wie immer gilt dabei für alles eine Spoilerwarnung bei den neuen Filmen und bei eventuellen Comic-Sachen weisen wir dann extra drauf hin. Ja, und so würde ich sagen, steigen wir gleich ein im Jahr 2010, nachdem der Comic sich schon recht gut verkauft hatte und so ein bisschen dann halt auch so eine Superhelden-Parodie darstellte, kam dann der Film.
Ja, im April 2010 im Kino und ich habe ihn da verpasst.
Oh.
Ja, also...
Haben wir was gemeinsam? Ich habe mir auch erst auf DVD bzw. Blu-ray gesehen.
Also ich hab den Film gar nicht auf dem Schirm gehabt, sondern ich wusste, er läuft, ja, Comic-Verfilmung interessieren mich, aber habe den eigentlich jetzt nicht weiter großartig beachtet. Und dann habe ich aber so Feedback von anderen Leuten bekommen, die dann sagten, oh, okay, es war total gut und war richtig lustig und ich sage, mal eine andere Comic-Verfilmung, also geht um Superhelden und hin und her, aber es sind keine Superhelden. Und ich sage, ah, scheiße, das klingt eigentlich verdammt interessant. Ja, da war der Film auch schon aus den Kinos wieder raus und dann habe ich auch gedacht, ja, dann warten wir doch einfach mal auf die Blu-ray/DVD-Veröffentlichung.
Endlich war es bei mir, ja.
Und dann habe ich mir den gleich geholt, einfach blind vertraut auf dem, was kam. Gleich am ersten Abend angeguckt und richtig Spaß gehabt. Also das ist richtig eine Superheldenkomödie, die ich so nicht erwartet habe. Zumal der Film auch langsam erst in die Gänge kommt. Also Kick-Ass hat relativ lange, wird halt eben erzählt, wie dieser Dave Lisicki da, ist ein ganz normaler Jugendlicher und der, ja, er entschließt sich einfach irgendwann mal, ich kaufe mir bei eBay einen grünen Anzug mit einer Maske und will ein Superheld werden. Und und was dann nachher wirklich weitergeht, also A, es wird das Actionpotenzial hochgeschraubt, das Gewaltpotenzial wird hochgeschraubt, besonders wenn nachher Hit Girl mit dabei ist. Das hat mich sowieso umgehauen, Hit Girl, also die war für mich so die Gewinnerin vom ganzen Film.
Ja, die hat bei vielen Leuten auch, also die hat den Film ja auch echt getragen, was das anging.
Ja, und ich fand, der Film hat sich auch so gesteigert, dass wirklich das Beste kam wirklich zum Schluss, also der große Schlussakt war auch wirklich das Beste vom Film und das war alles super, also als ich den Film zu Ende zu Hause geguckt habe, habe ich gesagt, wow, geiler Film, das ist richtig toll gemacht. Ja, und dann kam ich ja erstmal so dahinter, auf welchen Comics der basierte und habe mir die dann mal zu Gemüte geführt. Ja, und dann ging es ja auch schon weiter, dass der Comic von Kick-Ass weitergeführt würde, beziehungsweise Hit-Girl hat auch ein eigenes Comic bekommen.
Und also muss man vielleicht generell eben sagen, also es war halt so, natürlich klar, durch den Erfolg, den mit dem Mike Miller so auch erst gar nicht gerechnet hatte, also durch den Film ist der Comic quasi auch nochmal so richtig populär geworden.
Ja, kann ich verstehen. Dann
hat er gesagt, okay, dann mache ich jetzt mal, wenn die Leute mehr Kick-Ass wollen, sollen sie mehr Kick-Ass bekommen. Und dann hat er halt Kick-Ass 2 als Miniserie rausgebracht. Und da war es dann halt auch so, dass, muss man dazu sagen, es gibt ein paar Änderungen in der Geschichte zwischen Comic und Film, aber er hat dann halt auch bewusst gesagt, nee, ich schreibe meinen Comic weiter. Und dann, als es dann hieß, okay, wir wollen auch Kick-Ass 2 verfilmen, ja, den Comic, wir brauchen aber noch ein bisschen was dazu zur Geschichte, hat es halt nochmal dann später danach eine Hit-Girl-Miniserie gegeben, die aber eigentlich vor Kick-Ass 2 spielt, also vor dem ersten Comic-Teil.
Und das haben sie dann in Kick-Ass 2, haben sie beides so ein bisschen verwurstet, in Anführungsstrichen.
Genau, da kommen wir aber vielleicht später noch.
Ja, klar.
Also beim ersten Film war halt auch cool, so diese Schlusssachen, da war halt auch noch wirklich sehr detailgetreu am Comic, wobei es einige Änderungen gibt. Jetzt Achtung, erster Spoiler in Sachen Comics, kurz weiterspulen.
Ja, ja.
Das Ende im Comic ist nicht ganz so Happy-End-mäßig, wie es im Film ist.
Richtig.
Das ist dann ein bisschen so, wie es im richtigen Leben dann wirklich sein würde.
Ja, Tote sind tot.
Ja, nicht nur Tote sind tot, auch Frauen hört das meistens nicht so an, dass man Superheld ist.
Ja.
Jetzt nur an dieser Stelle, liest ihn einfach. Ich kann also auch echt nur empfehlen, die Comics zu lesen. Die sind wirklich super. Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch als Sammelband.
Ich wollte gerade sagen, die sind inzwischen übersetzt worden und auch genau wie du sagst.
Kriegt man dann also zwar nicht als Miniserie bei uns, sondern als dickes Trade Paper, aber dafür dann halt auch in jedem Buchladen und bei
aber
die ersten Online-Shops mit A zu bestellen.
Es lohnt sich aber wirklich, also weil wirklich, man erkennt im Comic wirklich einzelne Szenen aus dem Film, 1:1 wieder und es ist einfach so, im Comic selber ist auch der, ich sag mal, der Gewaltfaktor sogar noch ein bisschen höher, als nachher im Film zu sehen ist. Mach jetzt vielleicht jemanden so abschrecken, der es jetzt so hört, aber nee, also ein Bild ist manchmal noch wieder anders, als wenn man das im Film sieht. Und die Comics an sich vom Stil her sind einfach fantastisch. Also man kann sich da einfach in so einem Bild, man kann wirklich so eine Seite sich vornehmen und ein paar Mal durchschauen und man sieht immer noch wieder neue Details, wo man sagt, oh cool, da hat er überall dran gedacht und also es ist richtig.
Vor allem auch regelmäßig hat man dann auch beim Comic dann so what the fuck Momente, wenn man dann so denkt, so gerade was mit Gewalt geht, wo man denkt so, okay, ja, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber da halt auch sehr cool, halt im Film auch die Umsetzung, fand ich halt auch cool. Ich hatte da erst nämlich lange Bedenken, weil es ja gerade generell diesen Trend in Hollywood gibt seit ein paar Jahren, dass alles FSK 13, also dort bei uns dann halt FSK 12 sein muss, weil das halt die größte Zielgruppe ist. Und da finde ich halt auch gut, dass sowohl Kick-Ass 1 als auch Kick-Ass 2 bewusst sagen, wir gehen diesen Weg nicht mit, sondern wir suchen uns da eben mal dann auch für ältere Leute dann dementsprechend Unterhaltung.
Ja,
auch wenn es eine niveaulose Gewaltorgie ist.
Ja, weil Teil 1 ist ab 16 und Teil 2 sogar ab 18. Obwohl ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, dieses ab 18. Na gut, es gibt ein paar Blutspritzer-Sachen, aber da habe ich manche ab 16 Filme schon was Schlimmeres gesehen. Obwohl, ja gut, ich sag mal, die FSK begründet die Sache sicherlich und ich kann mich mit 18 kann ich mich natürlich auch mit anfreunden.
Ja, das ist ja generell immer so eine Sache, jetzt generell, das ist ja so ein Buch, auch so ein Buch mit 7 Siegeln. Man behauptet, einige Leute behaupten ja auch, es hängt immer so ein bisschen davon ab, welcher Prüfer dann da auch da was gesehen hat.
Nein, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber.
Ja, geht, es gibt ja sicherlich einen Kriterienkatalog, aber im Ende sind ja immer verschiedene Kommissionen sozusagen, die dann da zusammensitzen und wenn der eine da mal, keine Ahnung, einen schlechten Tag hatte, dann.
Richtig. Aber ich würde sagen, dann kommen wir doch einfach mal zu Teil 1, Kick-Ass, der einfach nur Kick-Ass heißt. Und ein bisschen habe ich ja schon erzählt, Dave kauft sich einen Neoprenanzug mit Maske und nennt sich Kick-Ass, hat, ich glaube, ein paar Schlagstöcke hat er dabei, die hat er hinten so in so einer Tasche.
In so einem Halter drin, das ist halt das generelle Problem, dass sein erster Versuch als Superheld aufzutreten halt deutlich daneben geht.
Ja, weil er hat natürlich keine Superkräfte. Und er will irgendwie so zwei Kleinkriminelle, will er daran hindern, da irgendwie ein Auto zu klauen. Und was machen die? Ja, die wehren sich halt mit Messer und
stechen ihn ab.
Zu, genau.
Dann wird er von noch so einem Auto überfahren. Und
ja, das ist auch ganz Hammer im Film. Also man meint wirklich, er ist schon am Ende, im Sinne von wird abgestochen und rettet sich, also schleppt sich dann über die Straße und mit einmal dreht er sich um und dann buff, kommt noch so ein Auto. Ja, und dann landet er im Krankenhaus und dann wird er so ein paar Metallplatten werden ja ihm eingesetzt. Und das Interessante ist, ein Teil seiner Nervenenden funktioniert nicht mehr und deswegen spürt er nicht mehr so viel Schmerzen. Ist natürlich in manchen Sachen von Vorteil.
Ja, und da ist halt auch cool, schon auch gleich auch so eine Stelle, was mir ebenfalls cool ist bei den Filmen, das sind diese unwahrscheinlich, also vielen Anspielungen auch aus Coringer, also nicht nur generelle Parodie dieser ganzen Comic-Sache, sondern halt auch Anspielungen, dass er dann zum Beispiel sagt, hey, ich sehe aus wie Wolverine, halt so als Anspielung auf die X-Men-Filme, wo die dann da auch sitzen.
Ja, wo er seine Röntgenaufnahmen hat, seine ganzen Drähte und Nägel und dann sagt, oh, hey, ich sehe cool, ich sehe aus wie Wolverine. Was ich auch noch cool fand, war, wo er dann von dem Notarztwagen da aufgelesen wurde und er so den Leute sagt, ihr versteckt das Kostüm, ihr habt mich nackt gefunden. Ihr habt mich nicht in einem Superheldenkostüm gefunden.
Weil ich muss ja meine Identität wahren.
Genau, also das war total super. Aber er lässt sich ja nicht dadurch abhalten, sondern geht wieder, nachdem er gesund ist, wieder auf Patrouille. Und dann hat er, glaube ich, dass er so in der Schlägerei von der Gang verwickelt wird, beziehungsweise zwei Gangs, die miteinander kämpfen. Und da will er einen von denen, einen Einzelnen, verfolgt er und will er da sind drei andere Leute, die auf ihn einschlagen.
Der eine stolpert über ihn und fällt hin und dann sind die da dabei, ihn da abzustechen und dann stellt er sich da aber in den Weg und dann kommt so ein Typ in so ein Lokal gerannt und sagt, hey, da draußen ist ein Typ als Superheld verkleidet und it's awesome. Ja, er kickt richtig Arsch. Und dann filmen die das auch, alle Leute das mit Handys, und dann fragt er einen auch, wer bist du? Und dann sagt, ey, ich bin Kick-Ass.
Richtig.
Und dann geht er als das Internet-YouTube-Phänomen dann um die Welt. Und ist dann auch total happy, weil endlich ist er mal berühmt. Und
ja, weil so er hatte kleine, sich als Kick-Ass, hat er sich ja auch schon so eine MySpace-Konto-Seite da eröffnet. Und dann hält er da, nachdem das YouTube-Video veröffentlicht wurde, jede Menge Post, Fan-Post.
Genau, und das ist natürlich für ihn total überwältigend, weil er sonst natürlich auch der, halt wie das Klischee so will, der kleine, schüchterne Nerd in der Schule ist.
Genau. Ja, und dann hat er noch Problem mit seiner, ja, ich sag mit seinem, er hat ja so eine Freundin in Spe, hätte ich jetzt fast gesagt. Also
für ihn ist die Sache klar.
Ja, ja, genau. Aber sie weiß noch nichts. Vor allen Dingen, weil sie, glaube ich, auch noch so denkt, er ist irgendwie schwul und da gar keine Anstalten macht, das da irgendwie in der Richtung da auf ihn einzugehen. Und sie erzählt ihm nur, dass sie Probleme hat mit so einem Drogensüchtigen Rasul, der sie belästigt. Und da ist für Dave dann so die Sache, oh cool, da könnte ich mal als Kick-Ass da vorbeigucken bei dem Rasul und den mal ein bisschen einnorden.
Yeah. Hat dann wunderbar funktioniert, denn ja, klappt nicht so wirklich, aber dann wird ihm Gott sei Dank noch sein kleiner süßer Nerd-Hintern gerettet von einer 13-Jährigen, denn Mindy tritt dann auf den Plan, alias Hit-Girl.
Richtig.
Also die hat man vorher im Film auch schon mal gesehen, wo sie mit ihrem Daddy da sozusagen dann dabei bei Schießübungen war, nämlich wo auf sie geschossen wird, und dann nachher später, wo sie dann beim Bowling sitzt und dann ja, erzählt, also, dass sie zum Geburtstag doch bitte zwei Butterflies haben.
Ja, also das muss man, also man sieht einfach nur irgendwie, es ist irgendwie, ich sag mal, ein Schrottplatz. Sie steht in 5 Meter Entfernung vor dem Vater und sie so, oh, ich habe ein bisschen Angst und so, muss das sein und so. Und er zieht Pistole, psch, drückt ab. Und du denkst erst, oh, was ist jetzt passiert? Ja, und sie fliegt natürlich nach hinten hin und dann rappelt sich dann wieder ein bisschen aus, hat eine schusssichere Weste dran. Und er so, ja, beim ersten Mal ist es immer ein bisschen komisch. Tut's
weh. Und, ja, aber und jetzt dann, machen wir noch 3 Runden und dann...
Und schießt nochmal. Ja, und dann kommt diese Sache da in dem Restaurant.
In
der Bowlingbahn, ja genau. Und dann so sagt er, hast du dir Gedanken gemacht, was du dir zum Geburtstag wünschst? Und sie, ach, ich möchte ein Hundebaby. Und ja, er so, du willst einen Hund haben? Ja, so einen kuscheligen, knuffigen, so mit allem dabei.
Und der Vater
guckt so, hä, was soll das denn für Wunsch? Und sie lacht sich kaputt, oh, ich hab dich nur verarscht, du, ich wünsche mir ein 42er Butterfly-Messer. Und er so, das ist meine kleine Mindy, boah, das ist cool. Weißt du was? Was? Ich kauf dir 2.
So.
Das fand ich so geil.
Und das führt aber auch die beiden Charaktere richtig gut ein, also dann ja, auch Dame McCready, also das, dann Big Daddy. Ja, und dann zurück halt in bei Rasul räumt Hit-Girl dann das erste Mal richtig auf. Und neben so einem Stab mit so Messern dran,
also kann sich dann auch die Butterfly. Also Dave geht ja erstmal ganz völlig unvoreingenommen da erstmal rein.
Ja.
Also.
Ja, da kann man mal sehen, Vorbereitung ist alles.
Auf jeden Fall, er geht da rein. Also das ist ja auch im Film total super umgesetzt, weißt du, du siehst so einen Schlägertypen, der da als Türsteher da steht und er so, hier, ich möchte nach Rasul hin und dann geht dann da rein und dann vor der Tür steht noch ein Türsteher und letztendlich nehmen die ihn nicht ganz so voll, zumal er da in diesem grünen Kostüm da auftaucht und
mit gelben Handschuhen.
Ja, und alle total abgerissen. Ja, und dann ist es so, wie du schon sagtest, da taucht mit einem Hit-Girl auf, ja, und wenn die Show vorbei ist, leben nur noch 2, weil Dave und Hit-Girl, weil das kleine Mädchen hat alle der Reihe nach sehr elegant aus dem Leben befördert.
Bis auf den letzten, den halt Big Daddy dann nochmal mit einem Snipergewehr erledigt hatte.
Richtig.
Und dann sie dann ja das Geld einpackt und Dave dann so völlig verstört vorne rauslaufen würde und sagt, ey, du kannst jetzt hier nicht vorne rausgehen.
Genau, sowas macht man nicht.
Und dann trifft er halt das erste Mal wirklich richtige Superhelden, also Leute, die den Namen wirklich verdienen.
Genau, Big Daddy und Hit Girl. Also sie klären ihn auf, dass sie schon etwas länger da unterwegs sind und dass Big, Big Daddy, der hat ja, früher war er ja Polizist und ist dann von diesem D'Amico, Frank D'Amico, dem Drogenbaron, unschuldig ins Gefängnis gebracht worden. Und dann hat er noch das Problem, seine Frau war ja hochschwanger und er hat dann Selbstmord begangen, nachdem er ins Gefängnis gekommen ist. Und ja, und dieses ungeborene Baby ist noch zur Welt gekommen und überlebte und das ist dann halt Mindy geworden. Und er hat Mindy, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, halt eben trainiert, weil er wollte sich halt oder will sich an dem Drogenbaron D'Amico, will er sich halt eben rächen.
Ja.
Tja, und Ra's al Ghul arbeitet ja auch für D'Amico.
Und der findet das natürlich gar nicht cool, dass Superhelden seine sozusagen sein ganzes
Seine
Geschäft
Kreise
kaputt machen.
stören.
Da muss man aber auch sagen, also Big Daddy wird ja gespielt von Nicolas Cage und das muss man sagen, das war mal eine Rolle, wo er mal endlich wieder mal gut war als Schauspieler.
Absolut, ja.
Also
Da hat er mir, also das hat er mir richtig gut gefallen. Er hatte da so einen dicken Schnäuzer und also das war einfach super. Also das ist so ähnlich wie jetzt im zweiten Teil, wo dann ach, wie heißt er?
Jim Carrey, aber da kommen
Jim
wir gleich noch
Carrey,
zu.
nee, aber einfach, das hat mich einfach total überrascht, dass man den Schauspieler dafür genommen hat, aber es passte super.
Ja.
Einfach super. Ja, und dann kommt ja, dann kommt eigentlich D'Amico ein bisschen in die Quere, beziehungsweise der hat ja noch einen Sohn, Chris. Und
Ja.
da hat man schon am Anfang oder während des Films schon gesehen, dass Dave in der gleichen Klasse beziehungsweise aus der gleichen Schule geht wie Chris. Und die treffen sich, also Dave trifft sich ja mit seinen beiden Kumpels immer im Comicbuchladen beziehungsweise drumherum. Und dann taucht ja
Chris
der
taucht da auch auf,
Chris
weil
taucht
mit
da auch
seinem
auf.
Schiff, mit seinem Bodyguard und seinem, der
Genau.
ihm quasi rumfährt und dort dann natürlich der ihn von allem abschirmt. Also erst versuchen sie sich ja auch kurz dann da mal anzufreunden, was natürlich dann sofort unterbunden wird. Und da halt sieht man da, okay, es ist halt so eine, sind halt so mehrere Nebenplots, die so nebeneinander laufen. Erst weiß man auch gar nicht, wo es da jetzt hingeht. Bis dann natürlich dann zum Ende alles zusammenläuft. Denn die Chris überzeugt dann seinen Vater, pass mal auf, das sind Superhelden, da musst du anders dran gehen, da kommst du nicht mit deinen üblichen Sachen dran, indem
Leuten
du halt die
dran.
Polizei unter Druck setzt, deine Leute darauf anweist. Der Vater selbst sticht ja dann auch so einen Typen ab, der im Kick-Ass-Kostüm einfach nur rumläuft, das inzwischen
Ja.
verkauft
Ja.
wird.
Ja, weil
Und
er
ist halt
dachte, er hat damit den richtigen erwischt.
ja, leider war das nur ein Junge, der auf dem Weg zu einer Kick-Ass-Party war.
Ja. Friede
Und
seiner Seele.
tragisch.
Ja. Auf jeden Fall sagt der Sohnemann von D'Amico, ey, ich mache auch einen Superhelden und der wird dann zu Red Mist. Und freundet sich mit Kick-Ass an, beziehungsweise sagt hier, komm, wir machen ein Treffen, weil ich kann dir helfen, wie man da an die Drogenleute rankommt.
Ja, das noch nicht mehr. Er hat ja erst einfach nur, dass er das Vater sagt, hier, wir stellen eine Falle und dann haben sie ja quasi eine Sache, wo sie eigentlich erst fangen wollen, weil sie ja glauben, dass es der ist. Und dann ist aber so, dass inzwischen Big Daddy die Einrichtung, das ist so eine Holzhandlung gewesen, das ganze Ding da inzwischen besucht hat und da mal richtig aufgeräumt hat und das
Ja,
gerade so
stimmt.
niederbrennt. Und ja, dann hat er da halt noch so eine Kamera in so einem Teddy versteckt, die dann dennoch saß. Das war mal so vom Kind fürs Kindermädchen gedacht gewesen, vom Vater. Und da hat er das dann gefilmt, dass Big Daddy dann da in Action ist. Und dann wissen sie, okay, der eigentliche Gegner ist nicht Kick-Ass, sondern Big Daddy. Und daraufhin sagt aber Red Mist, hier, Kick-Ass hat mir erzählt, es gibt andere Superhelden. Und danach, so ist so eine Woche später, es läuft halt bei Dave, läuft alles super. Er hat endlich seine Freundin, die er haben will, weil er hat ihr gestanden, dass er Kick-Ass ist.
Genau.
Und hier im Gegensatz zum Comic kommen sie dann beide zusammen, halt typisch Hollywood, und ist für ihn alles super. Ja, und dann sagt hier halt Red Mist, Chris, so hier, wir sind in Gefahr, die haben Kopfgeld auf uns ausgesetzt, also wieder so alibimäßig, wir müssen diese anderen Superhelden finden. Ja, und dann nimmt er halt Kontakt mit Big Daddy und Hit Girl auf. Ja, die haben ja halt gesagt, wenn du mal Probleme hast, schreib auf deiner
Kannst du dich
Website einfach,
melden?
dass du im Urlaub
Genau.
bist und
Ja.
dann melden wir uns bei dir. Und dann haben sie ihm halt die Adresse gegeben und dann tappen sie halt auch direkt in diese Falle und der Vater sackt dann sozusagen Big Daddy und Kick-Ass ein. Hit Girl wird, ist vermeintlich dann von Chris erschossen und dann gibt es halt auch eine richtig heftige, also was auch so gerade gewaltmäßig heftig eine Szene ist,
Ja.
die absolut unter die Haut geht, wo nämlich dann der Vater quasi, also der Drogenboss, eine öffentliche Hinrichtung ins Internet ausstrahlt, über die, wo dann quasi Big Daddy und
genau,
Kid Ass hingerichtet
Big Daddy
werden.
Demaskiert wird und dann zu Tode gefoltert wird.
Ja, demaskiert ja erstmal noch nicht, erstmal nur hingerichtet. Also dann auch erstmal gefoltert wird und so mit Schlägen, Stromstößen und danach ja quasi bei lebendigem Leib verbrennt. Und dann tritt auf Alban nämlich noch It Girl auf den Plan.
Ja, die hatte
so
nämlich
aufräumt.
Eine kugelsichere Weste und deswegen hat sie die Schüsse von Chris, von Red Mist halt überlebt und konnte da jetzt nochmal eingreifen.
Genau. Und räumt dann mal so richtig auf und damit man auch, sie ist richtig pisst.
Sie ist wirklich richtig pisst. Aber das Problem ist, sie kann doch nicht verhindern, beziehungsweise schafft es einfach nicht rechtzeitig, sondern ihr Vater stirbt einfach an den Folgen seiner Verletzung. Und das ist für sie dann wirklich so der Augenblick, wo sie sagt, boah, ich muss das jetzt zu Ende führen, weil mein Vater hat mich die ganze Jahre darauf trainiert, dass ich das so mache.
Ja, vor allem sagte sie schon, meine Mutter ist für nichts gestorben und ich will nicht, dass er auch noch für nichts stirbt. Und dann hat sie halt ihm auch gesagt, so, also Dave bietet ihr erst an, hey, du kannst bei mir wohnen und so weiter. Und sagt sie, ey, pass mal auf, Typ, ich habe da mehrere Millionen in dem Kofferraum liegen. Geld ist nicht das Problem. Ja, wenn du es wieder gut machen willst, dann hilfst du mit.
Richtig. Und er, okay.
Und dann kommt es eigentlich, also es ist quasi ein großes Finale, das dann echt durchgeht, weil dann kommt das nächste Heftige, was dann ist, dann steht sie, schleicht sie sich mit, also Mindy schleicht sich dann erst noch demaskiert dann da ins Haus rein und legt dann da am Eingang im Foyer quasi.
Ja, ich wusste dann so, als kleines als Schulmädchen geht sie da erstmal rein.
So völlig unschuldig.
Ja,
so.
Das ist so die typische amerikanische, so diese Vorstellung, ja, so ein unschuldiges. Also sie kann auch wirklich unschuldig gucken.
Ja, also ist halt.
Auf jeden Fall, sie, genau, räumt unten im Foyer auf.
Fährt dann mit dem Aufzug hoch, räumt
genau.
Dann weiter auf. Währenddessen ist halt quasi, bis sie dann halt nachher auch in der Küche sozusagen dann da festgesetzt wird von den Leuten. Und genau im richtigen Moment haben sie aber schon natürlich einen Plan B, weil Kick erst sozusagen von der Luft kommt. Der hat nämlich so ein Düsenjet-Paket drauf,
genau,
so mit zwei Gatling-Guns.
Richtig.
Weil so Maschinengewehren daran. Und er kommt genau im richtigen Moment an, denn inzwischen wollte eigentlich der Leibwächter von Chris, hat sich inzwischen schon mal die Bazooka gegriffen und wollte eigentlich die Küche schon mal neu dekorieren.
Ja, mit Blutspritzer von Hit Girl.
Ja, weil das war echt so geil. Echt alle Leibwächter niedergemetzelt. Dann, den letzten hat sie dann sogar noch mit Küchenmessern umgebracht, als sie dann da keine Munition mehr hatte.
Ja, und es ist also auch wirklich super
in
Szene gesetzt.
Ja, cool gemacht. Und was halt cool ist, auch die Musik dabei. Also die Band, die heißt ja auch The Hit Girls.
Ja, richtig. Also da haben wir sowieso, jetzt zur Musik müssen wir gleich nochmal extra kommen.
Okay.
Weil, Quatsch, wir kommen jetzt dazu.
So,
ich glaube, da haben
Musik.
Vier oder fünf Leute haben an dem Film mit der Musik dran gearbeitet. Also es ist nicht so, wie es sonst vorkommt, dass nur einer das ist, sondern der Regisseur hat gesagt, also hey, da sind so viele Stimmungen drin und ich möchte, dass immer genau das Richtige getroffen wird von dem, was ich mit der Musik ausdrücken möchte. Also dieser Matthew Vaughn, der die Regie geführt hat, der hat selber, glaube ich, irgendwie Musik studiert und hat dann gesagt, ich habe schon eine ziemlich ganz genaue Vorstellung, wie das sein soll. Und da hat er halt eben die ein paar Leute dabei engagiert, die jetzt gucke ich mal gerade eben nach, John Murphy, Henry Jackman, Maurice de Vries und Ilian Eskeri. Alle die vier haben hauptsächlich die Musik komponiert und dann natürlich auch, es gab natürlich ein paar ja, Pop-Sachen, also halt immer, ich sag mal so Rock-Titel zwischendurch. Und die passen aber auch immer wirklich genau zu den einzelnen Sachen. Und jetzt bei dem Showdown war wirklich, wenn, ich glaube, Mindy, wenn die aus dem Aufzug kommt und dann hast du so einen langen Flur. Und dann ist sie wirklich, sie nimmt Anlauf und macht dann so einen Flip über die Leute drüber weg.
Ja, vor allem klettert dann auch die Regale hoch, es ist ständig in Bewegung. Ist einmal, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, das muss man sehen.
Ja, genau. Das ist einfach total.
Einfach nur awesome.
Und wenn man, ja, und wenn man sich das Comic durchliest, sieht man, wow, das steht genauso auch im Comic drin. Also da haben die wirklich genau hingeguckt und das dann 1:1 umgesetzt. Und das sieht auch einfach wirklich, 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 wirklich gut aus. Ja. Und dann kommen wir auch zum großen Showdown im Sinne von, es ist nur noch der Vater über von
Also
Chris.
Chris und halt die Miko.
Genau.
Und da ist halt auch sehr cool die Konstellation, also während Dave sich mit Chris kebbelt, nimmt sich Hit Girl dann die Miko vor. Und dann ja auch so der Vater, der dann da echt richtig hart mal austeilt, also mit dem sie noch richtig zu tun hat. Und dann ja auch am Ende sagt so, ich wünschte, ja, du wärst quasi wie mein Sohn.
Ja, du wärst...
Weil er halt auch immer von seinem Sohn quasi immer als Schwächling gesehen hat, so der ja, halt ja. Die Comics liest und Hit Girl für ihn tatsächlich so der Deal ist, was es echt geschafft hat, seine ganze Organisation mal eben lahmzulegen. Und dann im letzten Moment hat es dann halt quasi Dave geschafft, nachdem er sich quasi beide gleichzeitig mit Chris K.O. geschlagen haben. Steht er dann auf, hat sich die Bazooka geschnappt und feuert dem Miko dann quasi aus dem Fenster aus. Das war auch ein sehr cooler Abgang, also visuell so.
Ja, ich wollte gerade sagen, man sah wirklich, wie die Rakete sich löste, auf den Typen auftraf, dann ein Shot von außen, das Penthouse, das spielte ja oben in so einem Penthouse statt, man sah wirklich nur noch wie die Rakete und man konnte so erahnen, da ist noch jemand vorne vor der Rakete und dann macht es einfach so, boom, und dann, ja, das war nicht schön. Aber so gehen manchmal Filme zu Ende.
Ja, ich fand es eigentlich ziemlich cool. Also vor allem dann auch, weil dann so ein bisschen der Humoraspekt am Ende ja auch dann wieder nach, ich sag mal, der harten Gewaltorgie, die man da jetzt die letzte halbe Stunde gesehen hatte, dann gut getragen wurde.
Ja, das ist richtig.
Dann nochmal quasi auch eingeführt wurde, wie es dann jetzt für beide Charaktere weitergeht. Dass Mindy dann zum Beispiel dann ja auch an die Schule von Dave kommt. Und dann ja ist ja so eine ganz klassische Szene, dass dann da so die Bullies schon stehen und sagt so, hey, Neue. Dein Milchgeld, ne? Wollen wir haben. Und dann sie nur so grinst und dann so ein Shot nach oben kommt und man nur Schlaggeräusche hört und man weiß genau, was abgeht.
Genau.
Man hat sofort Bilder im Kopf und weiß, okay.
Da ist was passiert. Nein, das fand ich auch schön, weil Dave hat ja mit seinen Jetpacks, nimmt er einfach Mindy an der Hand und dann hauen sie beide ab oben vom Turm und landen auf einem anderen Dach und dann halt geht's halt, sagen sie halt, ja, was machen wir jetzt? Nee, wir beenden eigentlich, also der Miku ist tot, damit ist eigentlich mein Hit-Girl, die Aufgabe von Hit-Girl beendet. Ich habe meinen Vater gerecht. Und ja, und dann versuchen sie halt eben beide wieder ein ganz normales Leben zu führen. Und ja, Mindy kriegt ja noch so einen Ziehvater, beziehungsweise der beste Freund von ihrem Vater. Der nimmt sich ihre an. Und ja, und dann ganz am Schluss ist noch Chris, hat ja überlebt. Der Sohn von der Miku, der, also Red Mist, und der sagt natürlich, der Tod von meinem Vater, den will ich gerecht haben.
Ja, vor allem sagt er dann auch so, also eine Welt voller Superhelden, es gibt auch immer, also es ist halt auch sehr cool, eigentlich im Comic noch ein bisschen cooler gemacht, also da schreibt er das wirklich, also im Film sagt er das ja nur so aus dem Off, und im Comic siehst du, wie er halt das an Kick-Ass da auf die Fanpage schreibt, wo er eben schreibt, also du hast eins vergessen, in diesen Büchern, ja, gibt's nicht nur Superhelden, sondern es gibt auch immer super Bösewichte.
Genau.
Und jetzt mach dich bereit für den Motherfucker.
Ja, das ist das schon...
Natürlich dann jetzt kleiner Teil für Teil 2 ist, aber das war im Comic dann schon so also ein bisschen echt cooles Foreshadowing.
Richtig. Doch, das war das, wenn man so die beide Filme zusammen nimmt, beziehungsweise auch die Comics dazu nimmt, ist das echt schon eine gut durchdachte Sache. Also die haben sich dabei schon, hatten schon die größere Sache im Blick.
Absolut. Ja, da muss man vielleicht sagen, also am Ende ist halt der Film, endet halt, ja, ich sag mal, vielleicht auch Spoiler zum Comic. 3, 2, 1 endet halt ein bisschen anders. Haben sie ein bisschen vor allem erstmal, also er hat man mit so, ich sag mal, klassisches Happy End mäßig gemacht, aber auch so ein bisschen runder abgeschlossen, sodass das er für sich alleine stehen kann. Während halt beim Comic halt schon immer mal klar war, dass man sich da so ein paar offene Enden gelassen hat, um eine Fortsetzung zu machen. Das fängt halt alleine schon an, dass Dave halt eine Freundin hat, während das halt im Comic nicht funktioniert. Da sitzt er ganz niedergeschlagen, da hat sie ihm nämlich ein Bild per SMS geschickt, wie ein anderer Typ, der auf dem sie halt steht, dann da gerade ihren Schwanz lutscht. Also sie da den Schwanz von dem lutscht. Da war er dann sehr niedergeschlagen, der Gute. Aber ja, ist halt... da sonst halt eine runde Sache gewesen. Ja, und dann kam halt nach dem Riesenerfolg des Films, Kick-Ass 2 als Comic, und es war eigentlich auch schon klar, okay, wir wollen das eigentlich auch bringen. Jetzt hatte man da natürlich das Problem, dass der Comic quasi in der Geschichte halt sehr nahtlos ineinander übergeht. Während man das beim Film halt, da jetzt natürlich auch ein paar Jährchen dazwischen lagen, nämlich drei und die Darsteller auch älter geworden sind, hat man
Ja,
also im Film quasi auch ein bisschen Zeit verstreichen lassen.
apropos älter, das Coole war noch, die Schauspielerin, die Hit-Girl gespielt hat, durfte leider bei der Premiere von dem
Ach
Film
ja,
den
genau.
Film nicht sehen, weil sie noch nicht alt genug war, um sich den Film anzugucken. Und dann sagt sie nur, also da gibt es natürlich hier Interviews auf dem roten Teppich und dann erzählt sie so, ja, es war alles ganz toll, es ist aber irgendwie, sagt sie, irgendwie merkwürdig. Ich habe alles mitgedreht, ich habe alles gesehen, wen ich wie wo in den Arsch getreten habe und ich darf mir nachher den fertigen Film nicht angucken. Aber dann zuckt sie so mit den Schultern und sagt, ja, so ist das halt.
Wenn
Also.
sie dann soweit ist, ist endlich mal am Geburtstag, sitzt sie wahrscheinlich dann da und. Ja.
Ja, die war doch irgendwie 12, 13, 14, 14,
Ja, genau,
als sie
sowas war
gedreht
so.
haben.
Ja, 14, ich meine 14 oder was so.
Beziehungsweise als der Film dann im Kino kam und dann durfte sie ihn halt eben noch nicht sehen.
Tja, dumm sagen, dumm gelaufen.
Also, Sachen gibt's.
Ja, gut, ist halt so, das ist halt vorgeschrieben, dann wenn dann gilt das halt für alle.
Ja, natürlich. Da ist ja auch richtig. Nein, die Zeit, also für den zweiten Film, haben ja wirklich die Comics, die Kick-Ass 2 Comics, beziehungsweise die Hit Girls, was danach kam, haben die Zeit eigentlich wunderbar verkürzt. Vor allen Dingen, weil man da schon wirklich so eine Vorahnung hatte, was kommt auf einen zu, beziehungsweise, als ich mir die Comics durchgelesen habe, habe ich gesagt, boah, das können die nicht verfilmen, weil das waren manchmal so drastische Sachen.
Ja, vor allem auch so oversized, wo du
Ja.
denkst, okay, das kriegen die mit dem Budget eigentlich, was sie sonst auch für den ersten Teil haben, eigentlich nicht wirklich hin.
Nee, also man hat ja auch dann, also der eigentliche Kick-Ass 2 Film lässt ja dann ja auch ein paar Sachen weg. Also wo ich mich eigentlich drauf gefreut hatte, aber ne gut, ich sag auch, ja, wegen Budget einhalten und so, kann man einfach so einen ganzen Stadtteil nicht in Schutt und Asche setzen.
Was nicht? Kann man das nicht?
Nein, das, ja, das macht ja schon Superman. Aber
Ja, das ist der unter der Stadt machen die es da nicht. Aber das ist halt das andere Problem, was ich halt ein bisschen an so jetzt, also jetzt vielleicht auch mein größter Kritikpunkt an Teil 2 ist, um das jetzt vielleicht einfach auch gleich mal vorwegzunehmen, wo wir halt bei dieser Verbindung Comics da sind, dass er im Grunde ja dann doch ein bisschen zu viel zusammenmischt. Also das, da hätte ich es lieber gehabt, wenn man tatsächlich dann gesagt hätte, okay, wir machen den Kick-Ass-Film, also die Kick-Ass-Miniserie als Comic. Und da dann die Hit-Girl-Serie als Comic. Aber so hat man zum Beispiel viel zu viele Sachen drin. Also ich greife jetzt einfach mal vielleicht an einer Stelle schon mal kurz vor, um es deutlich zu machen. Man bringt zum Beispiel im Kick-Ass 2 bringt man den Onkel von Chris ins Spiel. Das ist auch ein sozusagen Mafia-Boss, der aber im Gefängnis sitzt. Das ist in den Comics der Hauptgegner der Hit-Girl-Serie, also der Hit-Girl-Reihe. Im Film für Kick-Ass 2 hat er im Grunde aber bis halt auf eine Szene eher eigentlich so eine Unter- bis überhaupt keine Bedeutung. Das hätte man
Genau.
eigentlich wunderbar weglassen können und hätte sich echt mal für einen Hit-Girl-Film aufsparen können.
Ja.
Also das ist so mein Kritikpunkt, dass man da halt versucht, also jetzt schon mal vorweg und dann halt auch wieder so ein paar Änderungen, die drin sind. Generell war schon halt natürlich auch klar, was kommt. Also nachdem die Standardcharaktere halt etabliert sind, ist nämlich, das macht der Film nämlich wirklich gut, konzentriert er sich nämlich auf neue Charaktere, die nämlich vorkommen, weil Kick-Ass ist nicht mehr als Superheld alleine unterwegs.
Nein, es gibt noch mehr Leute, die gerne Superhelden sein möchten. Aber ja, also es ist ja so, also der Film fängt ja damit an, dass sich eigentlich beide haben sich zur Ruhe gesetzt, beide leben in ihrem Alltag. Mindy, ja.
Geht offiziell zur Schule,
Ja, genau.
inoffiziell macht sie dann also dann doch eher andere Sachen, nämlich eben Hit-Girl-Kram. Das Ganze funktioniert immer so, sie wird von Markus zur Schule gebracht, geht dann kurz einmal rein, hat dann aber schon längst ein Taxi bestellt und fährt dann da in ein Lagerhaus, das sie noch angemietet hat.
Genau, und trainiert da.
Genau, und nachher trainiert sie da dann halt auch Dave, weil sie halt
Genau,
sagt,
weil
hier, wenn du super ihn drum fragt.
Dave hat ihr gesagt, du hör mal, du kannst ja wohl, kannst mich noch mal trainieren, weil ich möchte auch zumindest annähernd so gut sein.
Ja, vor allem, da sagt er auch noch so, wir könnten da zusammen ja auch mal so ein bisschen Team-Up machen, so ähnlich wie Batman und Ro also Batman und Robin. Dann sagt sie nur, hey, Robin wishes he was me. Wo sie dann echt so sagt, das war echt so geil. Und da musste man als Comic-Fan auch wieder echt so lachen, weil das ja einfach so wahr ist. Das war einfach so super.
Ja,
Also
also
ich muss
wie
dazu sagen,
wir.
ich habe die Filme echt im Doppel gesehen. Das war in so einer Doppelvorstellung. Das war echt cool, weil man dann echt genau drin war. Und beides dann direkt den Wahnsinn direkt hintereinander hatte.
Ja, genau, den Wahnsinn. Obwohl, also ich muss ehrlich sagen, der zweite Teil hat mir auch richtig gut gefallen.
Absolut.
Also der hat sich auch nicht so ganz ernst genommen, hat auch ordentlich wieder an der Gewaltschraube gedreht. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal ruhig noch mal ein bisschen mit dem Erzählen, also mit dem Inhalt an, von der Handlung. Also beide, sowohl Dave als auch Mindy, ja, leben ihr Leben. Also Mindy soll ja bei den Cheerleader mit anfangen und da ist, glaube ich, Brooke, die örtliche, ja, ich sag mal, wie nennt man die, das
Ja,
Mädchen.
schwul, boah, keine Ahnung, ich sag jetzt mal einfach, ja, sozusagen angesehene,
Ja, die Anführer,
Chefcheerleaderin, irgendwie
ja genau,
sowas.
die Anführerin der Girls. Und die sagt, ja, wenn du bei uns mit willst, mitmachen willst, ich habe die und die sozusagen für dich bestochen, dass du bei der Aufnahmeprüfung, dass du brauchst, alles, kannst alles machen, nur nicht umfallen, dann wirst du auf jeden Fall genommen in unser Cheerleader-Team. Ja, und sie führt dann auch was vor, also die Brooke. Und ja, es sieht ganz toll aus und alle klatschen Beifall und dann ist Mini dran und sie geht wirklich so ganz unschuldig, hat hier diese Trainingsklamotten an, die man so anhat, weißt du, so dieses so einen engen Anzug und dann diese Schul, sag ich schon, diese Ballerinaschuhe und dann überall nochmal hier, da nochmal so ein Schweißband und hier. Und dann steht sie davor, weiß einfach nicht, was sie machen soll, und schließt dann die Augen. Und mit einmal sieht sie sich als Hit-Girl und dann greifen vier Ninjas an in ihren Gedanken. Und dann fängt sie einfach an, quasi ja, den Kampf zu tanzen, den sie mit diesen vier Ninjas führt. Und naja, sie ist ja vollkommen durchtrainiert, hat ja zwischendurch immer noch weitergemacht und kann dann wirklich so Flipflops und so Drehungen, Halbdrehungen und macht einfach alles so, als ob sie die Ninjas bekämpfen würde.
Und rockt dabei voll das Haus.
Und rockt voll das Haus und alle Leute immer so oh, mit offenem Gesicht und dann, als sie zu Ende trainiert hat, in Anführungsstrichen, damit einmal riesiger Beifall und natürlich Broke, kann das überhaupt nicht haben, weil sie dachte, ach, ich tue der mal einen Gefallen und in Wirklichkeit ist sie jetzt diejenige, die nicht so gut aussieht.
Ja, da kommt noch hinzu, dass ja eigentlich quasi auch dann das so ein bisschen so über die Eltern lief, dass sie ja eigentlich, also Mindy sollte ja eher eigentlich von Markus. Was ja so gewünscht, dass Mindy diesen ganzen Hit-Girl-Kram hinter sich lässt. Da haben sie so das Motiv. Im Comic hat Mindy da tatsächlich, es wird von vielen auch kritisiert, dass sie im Film kein gutes Motiv hat, kann ich nachvollziehen. Ich sage jetzt mal, in den Comics hatte sie es, aber das möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das wäre jetzt wirklich ein Mega-Spoiler, den ich dann den Leuten vorwegnehme. Deswegen gehe ich da gar nicht weiter drauf ein. Und da ist halt wirklich sehr cool auch gemacht. Ja, wie das dann erklärt wird, ist halt auch so die Sache mit. Diesem Cheerleader-Ding, das ist halt auch wieder eine Sache, die sie aus der Hit-Girl-Serie genommen haben, die eigentlich ja auch vorher spielt. Und da ist eigentlich auch so, das ist eigentlich so filmfilmt gewesen, das hätte locker auch da wieder gut in den eigenen Film gepasst. Das ist so ein bisschen so das, was ich schade finde. Da hätte man locker eigentlich auch dann
Ja gut, ich sag mal,
drei Sachen rausmachen können.
Kick-Ass war in dem Sinne als Marke jetzt schon eingeführt, weil es davon den
Klar,
ersten
also ich
Teil
kann
gab.
verstehen, warum man es dann auch so gemacht hat, aber dann hätte man auch sagen können, okay. Gut, klar, man kann natürlich dann auch schlecht sagen, wir machen jetzt wieder einen Film in der Mitte, bei den Comics ging das jetzt noch gut. Also ich kann verstehen, warum man es nachher dann so gemacht hat. Ich sage einfach nur, dass ich es schade finde, so ist das
Ja,
halt dann.
okay. Auf jeden Fall ist es so, dass Mindy dann ja, meint, sie wäre aufgenommen worden in der Schule, quasi in dem Kreis der coolen Girls. Aber in Wirklichkeit, also sie wird abends ausgeführt von einem Typen und ja, in Wirklichkeit setzt er sie nur im Wald aus, wo die anderen da auf sie warten und einfach nur sagen, hier, hey, hast du wirklich gedacht, dass du bei uns mitmachen kannst? Hahaha, du bist doch eh am Arsch und bleib da, wo du bist. Und dann hauen sie alle ab und lassen sie alleine zurück. Und dann ist natürlich bei ihr vorbei, also tut mir leid, also ich gehöre niemals zu den Anführungsstrichen normalen und ich werde immer irgendwie was Besonderes sein und wenn es das nur ist, dass ich Hit-Girl bin.
Ja, vor allem das Coole ist halt tatsächlich auch, sie kommt tatsächlich auch dann vorher ja auch dann zu so, ich sag mal, Sleepover-Partys und das ist dann total kitschig und sie kriegt auch erst einen totalen Anfall und der bis sie sich dann halt irgendwie damit arrangiert und versucht sich dann halt auch da echt krampfhaft dann zu ändern, bis halt Dave ihr dann noch sagt, ey, sei einfach du selbst. Und das ist sie dann auch, das zieht sie dann auch dann halt knallhart durch, weil Dave dann halt auch sagte, der ist nämlich unterwegs selbst unterwegs, weil Mindy halt sagt so, ey, ich habe mit dem Kick-Ass-Kram, mit dem Hit-Girl-Kram jetzt nicht mehr so viel zu tun, sucht er sich halt andere Superhelden und trifft dann auch einige, denn ein Superheld möchte eine eigene Superheldenliga gründen.
Richtig. Und zwar Colonel Stars and Stripes,
Genau, gespielt von Jim Carrey.
den wir erst schon erwähnt hatten, Jim Carrey. Und als ich ihn erst zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, das ist Jim Carrey? Nee, das ist er nicht.
Ja.
Doch, das ist er. Und zwar hat er selber, war mal irgendwie Mafia-Handlanger und hat dann aber gesagt, nee, ich sag mich von der Mafia los, sondern ich bekämpfe sie.
Ja, und gründet daraufhin, also lädt dann ja noch andere ein und daraufhin gründet sich die Justice Forever. Ja, die Anspielung an eine andere Organisation im DC-Universum ist gewollt, denn das muss man dazu sagen, wenn es solche Sachen gibt, Marvel und DC, die dissen sich da immer gegenseitig ein bisschen.
Ja, also das war
Also
ja
auch.
in Kick-Ass 1 so, dass man jede Menge Anspielungen gesehen hat, dass man, dass das nicht hier Spider-Man erwähnt wurde oder wenn die im Comicladen sind, hat man ja die ganzen Posters hängen sehen. Also die Ausstattung ist da schon immer auch gut für so einen kleinen
Ja, auch dann die Charaktere. Also man kann natürlich sagen,
Hit.
Colonel Stars und Stripes. Man erkennt eigentlich sofort wieder, ich sage jetzt mal, es gibt ja durchaus einen, auch bei Marvel, das ist natürlich jetzt ein Charakter im Marvel-Universum. Im Grunde sind
Genau,
das alles
Captain
ja so, ich
America.
sag, genau, Captain America. Anstelle eines Schilds hat halt Colonel Stars und Stripes halt einen Baseballschläger in amerikanischen Farben, den er auch des Öfteren mal schwingt.
Bitte.
Und dann noch einen eigenen Schäferhund.
Ja, der sogar bissig
Eisenohr.
ist.
Ja, der kann, der mag gerne Würstchen.
Oh, das hast du jetzt aber sehr schön umschrieben. Darauf kommen wir
Ja.
nachher noch, möchte ich jetzt mal gleich erwähnen. Auf die Würstchen kommen wir noch.
Ja.
So, dann gibt es noch so ein paar andere Leute, und zwar so ein Elternpaar, die nennen sich Remembering Tommy. Die suchen nach ihrem Sohn, der ist irgendwie entführt worden und ja, keiner weiß, wo er geblieben ist. Und die haben sich dann quasi als Superhelden verkleidet,
Verkleidet,
die
um
dann
dann
einfach
halt auch
sagen: Wir
aufmerksam zu
sind
machen.
Remembering Tommy.
Ja, dann gibt es halt auch noch dann noch Dr. Gravity. Das ist dann einfach so ein
Ja.
Physikstudent, der ihm da auch erzählt, dass er voll die awesome Waffe hat, aber in Wirklichkeit, naja. Dann halt noch eine neue, muss man halt auch sagen, so eine Beziehung ist, geht Anfang des Films dann mit Mindy, geht die halt, ja, mit Mindy, seine Beziehung geht Anfang des Films in die Brüche, aber da trifft er schon seine neue Flamme, nämlich Nightbitch.
Genau. Das
Mich,
auch.
deren Schwester wurde auf der Straße ermordet und ja, seitdem will sie dann halt da jetzt sich krass auch rächen an all den bösen Typen und verknallt sich dann natürlich dann auch in Kick-Ass.
Ja, und dann gibt es ja noch Insect Man.
Oh ja, der
Das
ist auch
ist
super.
das eigentlich eine Anspielung auf Ant-Man von Marvel?
Ja.
Okay. Es war so leicht.
Also ich sage jetzt einfach mal ja.
Ja,
Also
ich auch. Also, als ich das gesehen habe, oh, das ist Ant-Man. Aber er war Insect-Man. Und dann haben wir noch Battle Guy. Und das war wieder cool. Da hat Kick-Ass, als er da zum ersten Mal in den Raum geführt wurde von Colonel Stars and Stripes und er die ganzen Leute vorgestellt hat, und er so: Dave, bist du das? Weil
Nee,
nämlich.
Marty. Also dann sagt er ja Marty und
Ah
dann,
ja,
oh,
ba
Dave.
Dave sagt zu Marty, genau:
Marty und dann,
Marty, bist
Dave.
du das? Also, ich
Ja.
bin's, Dave. Was? Du bist Kick-Ass? Nein.
Ja, generell muss man halt sagen, dass halt auch diese Anspielungen halt sehr gut sind. Also Marvel vertreibt ja die Kick-Ass-Comics. Also sie erscheinen zwar bei einem kleineren Verlag, aber sie sind halt quasi werden halt von den werden von Marvel vertrieben und deswegen ist das halt auch generell so eine Anspielung einfach nur gewesen, worauf man ja, worauf Mark Miller so ein bisschen alles auf die Schippe nimmt und das treibt er halt dann auch bewusst einfach in Kick-Ass 2 und jetzt halt auch in den Dreier-Comics dann auch fort.
Gar nicht mal schlecht.
Absolut. Ja. Und dann sagt er, ja, wie gesagt, Marty und Dave finden sich dann und haben dann natürlich jetzt auch endlich wieder etwas, was sie verbindet, weil beide sind jetzt halt auch als Superhelden unterwegs und müssen nicht mehr ihre Identität geheim halten. Das führt aber dazu, dass halt der dritte Kumpel im Bunde etwas hinten überfällt.
Richtig. Der erahnt ja irgendwie was. Und das ist doch
Ja,
hier
er versucht
Todd.
dann halt
Das
auch,
ist doch
sich dann
Todd.
als Also, genau, Todd versucht dann halt auch Superheld zu werden, schafft das aber nicht so ganz, also kriegt es dann auch mit dem Kostüm und Namen nicht hin und...
Ja, genau, der was hat der nochmal für eine Farbe? So ein hellgrün und nicht dieses dunkelgrün? Auf jeden Fall...
Ja, es ist quasi so eine billige Kick-Ass-Kopie.
Ja, ja, und dann sucht er sich ja auch einen neuen Namen und dann sagt so, wie soll ich mich nennen? Nee, ganz was Neues, ganz was total Abgefahrenes, wie diese Ass-Kicker. Und alle, hä? Was soll das denn? Auf jeden Fall, er fühlt sich nicht ernst genommen von Dave und Marty und ja, haut dann halt eben ab. Ja, und wohin geht man, wenn man sich von seinen eigenen Kumpels nicht verstanden will? Man geht
zu den Bösen.
Man geht zu den guten Bösen,
weil,
ja.
Weil Chris ist währenddessen auch dabei, seine eigene Bösewichtsarmee sozusagen aufzubauen.
Genau, Chris hat nämlich ein Problem. Er war jetzt nur noch mit seiner Mutter zusammen, Red Mist. Ja, hat er erstmal abgelegt. Und in so einem Streit mit seiner Mutter, die auf so einer Sonnenbank hat es halt so einen hässlichen Kurzschluss gegeben. Und
ja, wenn man das passiert, wenn man gegen diese Apparate tritt.
Ja, aus Versehen. Naja, und dann hat er halt eben, ja, er hat alles vererbt bekommen von seinen Eltern. Und
dann finden sie beim Aufräumen.
Ja, und da kommt so eine Box und da findet er beim Aufräumen halt eben so eine, ja, was soll ich sagen, eine Box mit...
Mit so einem SM-Kostüm, sagen wir.
SM-Kostüm, das wollte ich gerade
genau
sagen.
Und gleichzeitig dann halt die beiden Knarren seines Vaters und dann sagt er, ab sofort bin ich the Motherfucker.
Genau, zieht sich die Sachen alle ein bisschen an.
Und dann legt er halt auch erst alleine los, überfällt einen Laden und weil er dann halt auch groß rauskommen will, als Superbösewicht. Aber dann geht dieser Coup geht quasi so ein bisschen daneben. Weil
leider der Laden hat keine Überwachungskamera. Wie? Hier gibt es keine Kameras, die das hier aufnehmen, was ich hier so coole Sachen mache.
Dann sag ich den Leuten besser, dass der Motherfucker hier war.
Genau. Also das war bitterböse, aber richtig total gut gemacht.
Ja, vor allem kriegt das dann auch erst mit dem Schießen nicht hin und dann merkt er halt so, also dann lässt er sich halt trainieren. Und das klappt dann aber auch, kriegt er auch halt nur auf die Fresse. Das ist halt.
Er ist ja immer noch eigentlich der Schwächling.
Genau. Das ist halt auch so ein bisschen so eine Verkürzung. Er sagt einfach, ey, weißt du was, ich habe aber meine Superkraft ist, dass ich jede Menge Kohle habe. Ja. Also stelle ich mir dann ein sozusagen Kernteam von Superbösewichten zusammen.
Richtig.
Und da kommen dann halt auch einige rein. Unter anderem
Black Death.
Ein afroamerikanischer Boxer, den er dann Genghis Khan, Black Death, genau.
Ja, Genghis Khan war doch so ein
genau, Genghis Khan war der, dieser Triadenschläger.
Genau, der bei den chinesischen Triaden da war. Und
dann hat er noch Tumor, das ist so ein mordlustiger Irrer. Und dann natürlich
das Allerbeste, also für mich wirklich das Allerbeste, weil ich hatte sie im Comic gesehen und als ich dann auf der Leinwand gesehen habe, habe ich gesagt, ja,
jo, das ist sie
gemacht. Das
die Geschichte ist von Mother Russia.
Also, die war eine ehemalige KGB-Agentin, voll durchtrainiert, Muckis überall und hat echt das Sagen. Es ist wirklich als Killerin bei Chef. Also das Beste war ja auch immer, wie die vorgestellt wurden. Weißt du,
quasi Chauffeur.
Chauffeur, genau, wird sein Assistent von Chris und sagt ihm dann so, hier, wen er alles angeheuert hat. Ja, und dann sieht er so die Leute so, hier, ich habe einen Boxer oder so. Ah, wir nennen ihn Black Death. Und dann kam hier eine ehemalige KGB-Agentin. Oh, Mother Russia. Aber das passte wirklich. Das passt wirklich total supi.
Ja. Das ist halt auch so, das Geschäft soll er dann halt übernehmen. Und dann ist halt auch so, er sitzt halt erst mit so einem Prostituierten im Cool und dann kommt er halt an, ja, wir müssen mal kurz so reden, wie man das sonst in der Mafiosis so macht und die dann eigentlich cool weggehen. Und er so, hey, die sind meine Sidekicks, die können alles hören. Und dann sagt er so, hey Mann, du Idiot, das sind Zeugen, ja?
Genau.
Und gleichzeitig dann halt auch der Onkel dann natürlich aktiv wird in der einzigen Szene, wo er dann halt vorkommt. Ich vermute mal, vielleicht, das kann natürlich auch sein,
dass es für
doch noch einen eigenen Hit-Girl-Film.
Ja, genau.
Das ist natürlich noch nicht ausgeschlossen, weil Hit-Girl halt auch sehr beliebt ist bei allen Fans sozusagen.
Ja.
Und dann, dass man da quasi sagt, okay.
Also mit dem Onkel hat es folgendermaßen Aussicht. Der Onkel hat, nachdem der Vater von Chris gestorben ist, quasi die Leitung der Familie übernommen. Er ist ja eine Mafia-Organisation. Genau. Das, was Chris macht, so dass er jetzt als eigener Superheld aufhört, das gefällt ihm eigentlich gar nicht, weil eigentlich wollen die ein bisschen den Ball flach halten, ihr Geld verdienen mit dem ganzen Drogenhandel, aber erstmal so aus dem Blickwinkel der Polizei da so ein bisschen verschwinden.
Ja, der Öffentlichkeit da dann ja, raus.
Genau. Und dann Dave macht natürlich jetzt genau das Gegenteil, indem er da als Motherfucker. Ach, Chris. Genau, Chris macht das Gegenteil, indem er da jetzt als Motherfucker auftaucht und möglichst viel Aufmerksamkeit haben möchte. Und der bittet ihn dann, also das ist natürlich auch wieder cool, da bittet ihn der Onkel zu Besuch. Ja, und der Onkel ist natürlich im Gefängnis, aber es ist kein Problem, dass dann der Junge dann ins Gefängnis kommt und dann eben...
Dass man da auch freispricht, weil er sagt, ey, mir gehört der Laden hier quasi.
Genau.
Das ist halt im Comic, wird das halt sehr cool, auch also natürlich ausschweifender dargestellt, aber das zeigen sie im Film, wenn ich sehr cool wurde und sagt, ey, das hier mit den Kameras, das ist überhaupt kein Problem, wir können ganz offen reden, ja. Und dann gibt er nämlich auch telefonisch dann quasi so die Anweisung, also hat er schon längst gegeben, aber dann wissen die anderen draußen schon Bescheid, dass sie halt den Chauffeur da, der das Mädchen für alles von Chris, den Assistenten, nämlich kurzerhand mal abstechen.
Jo, um ihnen zu zeigen, wo sein Platz ist.
Genau, weil er dann auch sagt hier, ja, du bist halt was Besonderes, Junge, und mach ein Auslandsstipendium oder irgendwas, was halt auch eine Anspielung wieder auf die Hit-Girl-Serie war. Da ist Chris nämlich erst eine ganze Zeit im Ausland unterwegs, weil er ja der Superschurke werden will. Und von daher ist das schon, ja, da sagt er, ich habe als Grunde alles von dir gelernt und ich zieh trotzdem mein Ding durch. Der Onkel tritt danach halt auch nie wieder auf. Deswegen ist es halt so eine Sache, wo ich sage, okay, ich kann verstehen, warum man es gemacht hat. Vielleicht um halt auch schon mal so einen Grundstein zu legen, aber im Grunde ist das halt eigentlich wirklich was, wo man sagt, so, da hätte man andere Sachen eigentlich eher reinpacken können.
Mhm.
Weil dann ist halt auch so. Chris quasi sozusagen findet raus, wer in diesem Superhelden-Team ist und sagt, okay, wir legen uns mit denen an. Weil hier das Superhelden-Team dann nämlich schon losgegangen ist und quasi einen Menschenhändlerring, also einen Prostitutionsring aufgesprengt hat.
Richtig.
Nachdem sie sonst vorher halt erst auf Patrouille waren, Essen an Obdachlose verteilt haben und solche Aktionen. Dann kommt nämlich der große Moment, Justice Forever tritt so richtig in Aktion.
Ja, vor allen Dingen, die anderen sind noch gar nicht so darauf vorbereitet, dass hier unser Colonel Stars and Stripes ja mal richtig, ja, er war Mafia-Handlanger und das kann er nicht darauf abweisen, sondern ja, er räumt da mal richtig auf, indem wirklich die Leute, ja, da werden Knochen gebrochen und Kugeln verschossen.
Vor allem sagt er dann auch noch so richtig cool dabei, so, try to have fun, otherwise, what's the point?
Richtig, versucht ein bisschen Spaß zu haben, ja.
Ja, genau, weil das wird jetzt eh lustig, ja, und dann geht's halt los, dass sie da so richtig aufräumen und dann halt noch der Chef, Menschenhändler dann da so sitzen, da saßen halt beim Pokern, er wusste halt, hatte Insider-Informationen, dass da jeden Mittwoch die Pokerrunde ist und dann sind sie da hin und dann sagt er so richtig cool, sagt der Typ so, who are you guys? We are the good guys. No, you are the dead guys. Und dann kommt, wie gesagt, kommen wir zum Thema Würstchen.
Ja.
Denn dann, das war halt im Comic halt auch richtig geil umgesetzt.
Oh ja.
Im Film hat es halt super gemacht. Da gibt es auf einmal nur das Kommando, hier, Fass, und der so genau, also es tat ihm genau zwischen die Beine und das tat alleine als Mann beim Comic schon weh.
Ja, genau.
Auf der Seite, wo man dann da saß und dachte so, oh, aua, das muss doch, also wirklich so als Großpanel. Und dass man ja, so sagt, man konnte den Schmerz alleine auf der Seite fühlen.
Das war wirklich, man hat das angeguckt und man wollte es nicht sehen. Also es tat wirklich, es zuckt sich einem alles zusammen und gedacht, oh nee, das gibt's nicht. Und dann hat man wirklich quasi den Hund ziehen sehen und zubeißen sehen. Also, das war nicht schön.
Er hatte mal schon fast für eine Sekunde, fast eine Sekunde ein bisschen Mitleid mit dem Bösen, aber nur fast.
Ja, nur fast.
Und im Film war es halt auch richtig cool umgesetzt. Der Hund kommt, schnappt und ja. Es hat dann Jim Carrey, also dann Captain Scars und Stratton so, yeah, that's a dog at your balls.
Ja.
Und es geht's halt richtig cool ab. Sie befreien natürlich die Prostituierten, geben denen noch das ganze Geld mit, dass sie ein neues Leben anfangen können. Und dann sagt Chris natürlich hier, wir als Superbösewichte, wir müssen dagegen vorgehen. Also legen wir uns jetzt mit Justice Forever an. Und das ist, spürt er dann halt nämlich, weil Colonel Stars and Stripes ist eben ein ehemaliger Mafia-Handlanger und dementsprechend einfach ist es dann für Chris auch, ihn aufzuspüren. Der hat da quasi so ein Geheimversteck aufgebaut. Mhm. Und dann besuchen sie ihn da unten und ja.
Räumen leider da auch auf.
Genau, und dann war Colonel Stars and Stripes dann leider nicht mehr.
Nee, aber das Problem war, weil die sich ja so ein tolles Logo gegeben haben und auch ein Foto gemacht haben. Und dann hat natürlich Mr. Motherfucker hat das Foto gesehen, hat gesehen, wie Kick-Ass halt mit Knight.
Bitch so eng beieinander steht und dann
Genau,
mal
hat
eben
gesagt, oh, das ist vielleicht deine Freundin. Und hat
und
gesagt,
dann auch mal die eben die Facebook-Seiten gecheckt, also rausgekriegt hat, wer sie ist und dann halt auch die Facebook-Seiten gecheckt hat, weiß er das nämlich auch und daraufhin besucht Motherfucker und Co.
Night
Nightwitch dann
Bitch.
mal zu Hause.
Ja, endet auch nicht so gut für ihr.
Für sie, nee.
Ja, für ihr, sie, ihr.
Wobei da halt auch, ja,
Also.
endet nicht so gut, aber dann halt sieht man Mother Russia dafür,
Ich
dann
wollte gerade
richtig
sagen,
in Aktion.
Mother Russia hat mich da wirklich überzeugt. Sie ist eine Killermaschine. Also, man muss sich vorstellen, ich sag mal, alle anderen von der Superheldentruppe sind ja mehr so, mehr
Du meinst von der Schule?
unglücklicherweise da reingekommen, also von den Bösen. Und ja, hier kommen hier eben Schmiere stehen und so geht rein. Und dann geht Chris geht rein und dann will halt eben, räumt Nightbitch auf und sagt zu den anderen hier, ihr wartet draußen. Ja, und dann kam Mother Russia, guckt da und nachdem da oben der erste Schuss gefallen ist, geht dann schon der Alarm los und die erste Polizeistreife kommt vorbei. Ja, Mother Russia, ja, nimmt sich ihrer an und ja, beschäftigt sich mit denen. Dann kommt die zweite Polizeistreife und dann macht sie das Gleiche mit denen auch. Dann kommt die dritte Polizeistreife, auch noch gut. Dann kommt die vierte Polizeistreife und die sehen drei Autos. Man sieht also so eine Totalaufnahme. Man sieht da drei Autos, alles blinkt noch, aber man sieht schon ein paar Leute irgendwo so rumliegen. Und dann der eine Typ greift zu seinem Mikrofon und sagt, ach, ja, hier. Streife so und so, wir sind an der und der Straße. Ich sehe hier sechs verletzte Polizisten und dann hört man nur Mother Russia, die von oben, also die ist aufs Dach gestiegen und runter sagt, sie meinen acht verletzte Polizisten. Und ja, sie waren nachher nicht nur verletzt.
Es war richtig, sie räumt richtig auf und das hat dann natürlich zur Folge, dass dann die Polizei sagt, ey, es geht uns jetzt hier alles zu viel. Jeder Typ, der draußen mit dem Kostüm rumläuft, der geht ins Gefängnis.
Richtig, die machen einfach einen Strich unter der ganzen Sache. Alle, egal was sie machen, werden jetzt eingebuchtet.
Genau. Das ist natürlich, macht sich Markus als Polizist natürlich Sorgen, weil er natürlich schon eine Ahnung hat, dass Hit-Girl da jetzt, also dass der nicht so ganz lassen kann. Gleichzeitig aber auch kriegt man nämlich raus, wo nämlich Kick-Ass wohnt. Und daraufhin gibt sich sein Vater nämlich dann als Kick-Ass aus und sagt dann, hier, ich bin Kick-Ass.
Richtig,
Und geht
wohl.
dafür dann ins Gefängnis, meint dann, er kommt dann da raus. Allerdings kriegt Chris das natürlich mit und lässt den, weil er dann natürlich jetzt mittlerweile von Todd auch Insider-Informationen hat, wer Kick-Ass wirklich ist.
Genau.
Und lässt dann den Vater nämlich im Knast kurzerhand umlegen. Und schickt Dave dann ein tolles Foto.
Richtig. Also das ist auch extrem, ich sag mal, auch mitreißend in Szene gesetzt im Film. Also wenn man das so sieht, also man sieht, dass Dave das Bild von seinem Vater, also ne, sag mal so, also der nimmt sein Smartphone und guckt sich das an. Also man als Zuschauer sieht man das Bild nicht, aber man sieht an den Gesichtsreaktionen, was es sein muss. Und dann lässt auch das Handy los, lässt es runterfallen und dann geht die Kamera so langsam darauf zu, sodass man sieht, was da für ein Bild geschickt wurde. Und dann ist auch eigentlich alles klar, was kommt. Und dann ist man nämlich wieder auf der Beerdigung von dem Vater von ihm. Und natürlich
Genau.
unter Polizeischutz, weil die halt eben Angst haben, dass da noch mehr passiert. Und die Beerdigung verläuft ja auch erstmal ganz normal, also so wie man das eigentlich erwarten sollte. Bis Sarg ist in der Erde und alle verabschieden sich und wollen weggehen. Und dann gibt es am Waldrand ist noch eine zweite Beerdigung, aber die zieht sich gerade um.
Yeah, denn das sind dann die Bösewichte, die sich Dave schnappen wollen. Aber zum Glück ist ja seine gute Freundin Mindy vor
Richtig,
Ort,
weil
die
sie
dann nämlich richtig auch noch mal richtig loslegt.
ja, weil sie schaffen natürlich, Dave zu entführen. Und da wird er klassisch in einem Van wird da hinten reingesteckt und sie fahren dann los. Und damit einmal hört man so Polter, Polter, so Geräusche. Da ist noch jemand auf dem Dach, ja. Und Mindy schafft es oder hat es geschafft, sich an dem Wagen dran zu hängen und dann ja, räumt die mal so langsam auf, so einer nach dem anderen. Erst waren es nur noch 5, dann nur noch 4, dann nur noch 3. Alle werden so auf diverse Art und Weise vom Wagen wegbefördert, indem hinten die Tür losgemacht wird und einfach rausgeschmissen werden oder indem die einfach von außen so aus dem Fenster rausgezogen werden. Und also da sind ein paar wirklich, ja, es sieht total cool aus. Also,
wie sie im Film halt schon sagte, Game on, Cocksuckers.
Richtig. Aber, also, es...
Nein, das also ist übrigens, einfach, wenn ihr dann die Chance habt, die Filme auf Englisch zu gucken, macht es alleine ja, wegen den Beleidigungen. Die kommen nämlich im Deutschen nicht so, also zumindest beim ersten nicht so gut rüber. Beim zweiten weiß ich es jetzt nicht, da habe ich nur auf Englisch gesehen bisher.
Also aber die Beleidigungen das war so als waren okay.
Okay, ja gut.
Ja. Nee, das war schon gut. Auf jeden Fall ist das spannend, schnell, rasant in Szene gesetzt. Die haben eigentlich alles richtig gemacht. Mhm. Auf jeden Fall ist es dann so, dass dass ja Dave und Mindy wollen ja sagen, so, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Auf jeden Fall von den letzten Überlebenden der Entführungskommandos erfahren sie, wo sich Chris versteckt hält.
Und dann sagen sie, okay,
und dann sagen wir gehen
jetzt hin und räumen gehen wir jetzt auf. Hin
und räumen einmal auf mit
allen. Und zwar nicht alleine, sondern wir nehmen alle Superhelden mit, die wir mitkriegen.
Ja, du weißt ja.
Gleichzeitig dann treffen sie dort mit allen Bösewichten zusammen und es gibt den ultimativen Clash.
Richtig.
Im Comic war es ein bisschen anders. Da wurde dann natürlich mal halt New York in Schutt und Asche gelegt. Ja. War jetzt aus Budgetgründen nicht so ganz drin.
Kann ich verstehen. Kann ich voll und ganz verstehen. Obwohl, hat mir ein bisschen den Spaß genommen, weil ich dachte, wow, das wäre doch mal eine coole Sache.
Ja, das hätte ich auch, also man hätte es schon gerne gehabt, also zumindestens, also da sagt man auch ehrlich gesagt, also, ja, so mit dieser Lagerhalle, wo sie das da gemacht haben, okay, das wirkte aber dann so am Ende so ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen billig, aber wenn man dann die Vorlage gesehen hatte, also zumindestens ein Treffen auf dem Times Square, hätte ich gesagt, das wäre cool gewesen, man hätte dann ja die Schlacht irgendwie dann weiter weg verlegen können oder so, dann irgendwie in ein Kaufhaus rein oder so. Und dann gibt's halt Einzelgefechte, Kick-Ass natürlich gegen The Motherfucker, gleichzeitig dann Hit-Girl natürlich gegen Mother Russia, das sind so die Hauptsachen.
Richtig.
Unterdessen hat Mindy auch für sich ein für alle Mal geklärt, wer der das Sagen in der Schule hat. Ja. Denn sie hat noch ein nettes Präsent von ihrem Daddy mitgebracht.
Vorher. Richtig. Und zwar, also das können wir doch ruhig erzählen, oder?
Genau,
und, ja. Und zwar gibt es da so einen Taser, der, wenn man demjenigen, wenn man jemanden damit berührt, dann muss der anfangen zu kotzen. So, und sie in der Schule, also ist voll aufgedonnert als Frau, kommt sie da an und alle gucken so, boah, wie sieht die denn aus? Weil die vorher immer nur so als Teenagerin völlig als kleines Mauerblümchen da.
Halt, das war halt nach der Nacht, wo sie dann da halt da alleine gelassen wurde.
Genau. Und da hatte sie halt eben die Eingabe, was heißt nicht die Eingabe, sondern gesagt, ja, sei du selbst, ich bin Hit-Girl und meine geheime Identität ist Mindy. Und dann hat sie Mindy aufgepeppt und ja, und dann kam dann mit diesem Gerät da an, was dann auf Kotzen stand und hielt dann das ihren Freundin einfach mal so dran und die mussten sich einmal übergeben und dann die nächste Freundin und ja, und dann kam nachher hier die Broke da auch mit dran und die durfte dann auch einmal das alles zum Besten geben. Also ja. Das war einfach schön.
Ja, das ist, haben sie halt auch ein bisschen abgewichen vom Comic, aber fand ich jetzt okay, um die Story da dann jetzt sozusagen dann auch zu Ende zu bringen.
Ja, weil man ist ja damit angefangen, dass er halt dann da halt eben aufgenommen wird und dann wieder fallen gelassen wird und dass sie sich halt eben auf ihre Weise dann da wieder einen Schlusspunkt setzt.
Ja, jetzt, das ist halt im Comic, ich möchte jetzt auch da wieder nicht zu sehr spoilern, ist es halt ein bisschen anders. Meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen besser, aber da funktioniert diese Gruppendynamik halt auch anders, was den Aufnahmeprozess angeht. Von daher hätte man das jetzt nicht 1:1 bringen können. Stimmt. Aber dann halt, wie gesagt, zurück, fette Endschlacht ist voll am Toben, jeder prügelt sich da miteinander und dann kommen natürlich die Cops.
Richtig.
Und gleichzeitig ist es dann halt so, dass Chris hat sich für seine Evil Launch sozusagen einen Hai bestellt, der aber nichts macht.
Nee, die meinen alle, der ist tot, der liegt doch am Boden.
Nur immer am Boden und ja.
Nur Mother Russia hat den richtigen Riecher, indem er sagt, er braucht Futter.
Ja. Und das bekam er dann nämlich auch, als nämlich am Ende dann nämlich The Motherfucker durchs Dach quasi ins Aquarium stürzt, weil er sich nicht von Kick-Ass hat retten lassen wollen.
Nee, er hat gesagt, nein, also die klassische Szene, Motherfucker hängt
An der Hand und
an
sagt
der
dann.
Hand von Kick-Ass und Kick-Ass sagt, du, ich kann dich hier hochziehen, das ist kein Problem. Und er so, nein, ich will so nicht leben, ich hab's versaut, ich hab's vermasselt, ich höre auf. Und er lässt dann ganz bewusst los und fällt dann einfach runter und man sieht, er fällt und fällt und fällt und dann pusch, genau in dieses Becken, in dieses Wasserbecken. Und er so, kommt da auch aus dem Wasser hoch, so, oh, ja, wow, ich habe überlebt. Und damit einmal pusch, sieht man, dass er von unten irgendwie gezogen wird, leicht unter Wasser kommt, und er so, und dann wieder komplett unter Wasser gezogen wird. Und man
Ja.
weiß, aha, der Hai ist dabei.
Und dann halt eine Sache, die Polizei kriegt dann natürlich am Ende dann raus, dass wer Hit Girl ist und daraufhin ist Mindy dann sozusagen jetzt als Hit Girl quasi on the run und sagt nur, sie will auch noch mal jetzt die Stadt verlassen.
Genau.
Es ist quasi alles gut. Hier muss man halt auch sagen, hier gibt es also eine massive Änderung zum Film, kann ich auch verstehen. Es soll halt beim Film jetzt wieder ein runder Abschluss sein. Der Comic Kick-Ass 2 endet mit einem richtig beschissenen, fiesen Cliffhanger. Ich werde jetzt bewusst nicht sagen, was, aber ich wollte unbedingt, dass ich dann sagte, okay, ich will eigentlich Kick-Ass 3. Als ich dann
Ja,
hörte, es
genau.
erst die Hit-Girl-Serie, dachte ich so, okay, naja. Jetzt inzwischen hab ich Kick-Ass 3 Ausgabe 1 gelesen und ich sage, na gut, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Kann ich halt auch verstehen, dass sie das da gemacht haben, weil wenn sie so geendet hätten, wären die Leute wahrscheinlich richtig sauer aus dem Kino rausgekommen.
Ja, genau. Da sagen wir jetzt auch nichts, weil die Leute
Nein, nein, da
einfach.
legen wir den Mantel des Schweigens bewusst
Ja, die
drüber.
Leute sollen sich einfach das Comic kaufen, wenn sie.
Genau, kauft die Comics, so
Das
fertig.
ist okay. Nein, aber was natürlich auch wieder beim Ende vom Film ist, ja, Dave trainiert weiter, weil er sagt, ja, vielleicht werden Superhelden irgendwann mal doch nochmal gebraucht. Dann kommt ja der Credit und
Ja.
wie bei jedem guten Comicfilm kommt er ganz zum Schluss noch wieder die Nach-Credit-Szene.
Ja.
Und da sieht man ja, dass der gute Chris den Fall ins Haifischbecken ja doch noch überlebt hat.
Ja.
Hat zwar seine Beine verloren
Seine Hände.
und sein, ja, aber er lebt.
Auch wenn er jetzt gerade nicht an die Wasserflasche kommt.
Nö, aber
Aber
es ist alles gut.
Strafe muss sein.
Richtig. Und auch beim zweiten Teil, also der war nicht ganz so leicht inszeniert wie der erste Teil, hatte auch zwar immer noch seine Humorsachen, aber ich fand, der hat sich jetzt ein bisschen mehr ernst genommen, aber auch auf einer guten Art und Weise. Also ich fand jetzt richtig, ich habe mich jetzt wirklich 90, ne, 100 Minuten hat der Film, glaube ich, gedauert, knapp etwas über 1,5 Stunden. Ich habe mich richtig gut unterhalten gefühlt. Ich habe ein paar Mal
Absolut.
richtig laut gelacht, weil es einfach toll war. Und auch die Leute, die bei mir im Kino waren, also ich sag mal, 90% der Leute, die wussten nicht, was auf sie zukommt. Weil, also das konnte ich schon merken, dass ich einen Vorteil hatte, dass ich Comics gelesen hatte und wusste, wo jetzt mal die Köpfe abgeschlagen werden, wo jetzt, ja, wo der Hund zubeißt und wenn da mal wieder Blutfontänen spritzen, sagte ich, ja, klar, war im Comic schlimmer.
Kinderstunde.
Also, nee, also das hatte so einen gewissen Vorteil, aber ich hab mich richtig gut amüsiert gefühlt. Also da, den Film werde ich mir auf jeden Fall auch wieder auf Scheibe zulegen und dann einfach mal hoffen, dass sie da einen dritten Teil machen.
Ja, wie gesagt, also die Comicserie wird ja jetzt ja gerade, läuft gerade in den
Fortgesetzt.
USA als Miniserie. Muss man dazu sagen, Mark Miller nimmt sich gerne halt auch bei sowas immer ein bisschen Zeit. Das war bei Kick-Ass 2 auch so. Da kam dann die erste Ausgabe und dann die zweite und dann kam lange Zeit
Nichts,
nichts.
genau.
Und jetzt ist es da teilweise ähnlich, aber er sagt halt auch so, okay, ich mach das halt. Ob es einen dritten Film gibt, weiß man jetzt noch nicht genau. Da ist noch nichts offiziell gesagt.
Ja, also ich würde sagen, vom Einspielergebnis war es ja auch so, dass Kick-Ass 1 ja auch nicht so, also die haben sich eigentlich ein bisschen mehr von dem Film erwartet, also was die Einspielergebnisse angeht. Aber was nachher gerettet hat, waren die DVD- und Blu-ray-Verkäufe. Die haben nachher wirklich die letzten Zweifler da überzeugt, ey, wir können locker einen zweiten Teil machen. Und ich denke mal, jetzt bei, also Kick-Ass 2, jetzt wo wir die Podcast-Aufnahme haben, ist gerade erst 2 Wochen in den Kinos. Es schreckt ein bisschen ab, dass er ab 18 ist.
Bei uns zumindestens. Also in den
Ja.
USA ist er ja auch Red Band, aber da ist halt wieder ein anderes Thema.
Richtig. Aber wenn jemand sich dafür interessiert, sollte er sich auf jeden Fall angucken.
Also es ist halt, da muss man dazu sagen, bei uns ist es so ein bisschen zum Beispiel auch das Problem leider, dass der Film dann leider nur sehr spät abends läuft. Aber ich kann es echt nur empfehlen, das dann einfach mal so eine Vorstellung da mitzunehmen. Ich hatte, wie gesagt, das gute Glück, dass da gleich dann so ein Double Feature lief. Aber sonst danach waren die Vorstellungen leider auch immer sehr, sehr spät.
Also bei uns läuft der ganz normal 2015
Okay.
abends, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann ab der 3. Woche sein wird, dann wahrscheinlich eher abends auch. Oder dann wahrscheinlich nur am Wochenende nur noch, in Anführungsstrichen, und nicht mehr während der ganzen Woche. Aber das tut dem ja keinen Abbruch, sondern es ist einfach, ja, es ist gut anzuschauen. Und auch hier wieder die Musik trägt wieder mit zum Film dabei. Einmal, wenn es richtig zur Sache geht, gibt es auch richtig Rockmusik. Und die haben einfach, also es ist einfach alles richtig gewesen. Also ich fand bei keiner Sache, dass das jetzt irgendwie unpassend wäre. Weil manchmal hast du ja so, dass du einem sagst, oh, die Musik geht einem so auf den Sack, weil es einfach nicht passt. Nein, die haben auch da alles richtig gemacht.
Also vor allem, man merkt zwar so ein bisschen, dass jetzt jemand anders da sozusagen das Drehbuch geschrieben hat und Regie führt, nämlich jetzt halt Jeff Waldlow und nicht mehr Vagoon, aber der hat es eigentlich doch richtig, zumindest die Vorlage dann richtig getroffen. Was natürlich dann auch dazu beiführt, einmal natürlich Matt Vagoon immer noch sozusagen als Produzent mit dabei. Und natürlich dann auch, ich weiß jetzt nicht, wie weit Mark Miller da Mitspracherecht hatte, aber er hat ja natürlich auch eine sehr gute Vorgabe dann sozusagen auch geliefert.
Richtig. Obwohl ich jetzt fand, also der Film hätte auch Hit Girl, also Kick-Ass Schrägstrich Hit Girl heißen können, weil ich fand so ich sag mal, vom Resümee her, finde ich, ist jetzt Hit Girl eigentlich als die Gewinnerin aus dem ganzen Film rausgekommen.
Ja.
Weil sie ist quasi erwachsen geworden, hat ihren Weg gefunden und
Ja, ich glaube einfach, also es ist ja quasi in den Comics, ist es ja auch so, dass man quasi sich mit Kick-Ass als Charakter sozusagen da kaum beschäftigt, sondern es ist da ja in erster Linie so, dass wir die Handlung da vorangetrieben
ja,
wird.
richtig, ja.
Und sozusagen also die Hit-Girl-Comics haben ja eigentlich auch nochmal gedient, den Charakter Hit-Girl noch ein bisschen als von Nebencharakter sozusagen jetzt sozusagen auch zum tragenden Charakter weiterzuentwickeln. Und deswegen, das meinte ich eben mit schade, dass es keinen eigenen Hit-Girl-Film gegeben hat, weil das hätte der Figur eigentlich noch besser getan, wenn sie
Ja,
ihren
richtig.
eigenen Film gekriegt hatte. Aber gut, vielleicht kommt das ja durchaus dann jetzt noch. Die Sache ist jetzt ja auch offen. Hit-Girl und Kick-Ass sind jetzt ja auch erstmal getrennte Wege gegangen.
Richtig.
Es spricht ja vielleicht, also gerade vor allem bei Hit-Girl ja eigentlich auch so der beliebte Charakter jetzt in allen beiden Filmen waren. Also viele Leute haben mir auch gesagt, so, ich hab den, dass sie den Film wegen Hit-Girl geguckt
Ja,
haben, weil das
richtig muss
total
ich auch
krass
sagen.
war.
Also ich war vom ersten Teil total geplättet, weil da so ein 13-jähriges Mädchen da wirklich abgebrüht da die Leute die Hand abhackt, den Kopf spaltet und dann mal eben mit der MG einmal so einmal durch da durch die Menge fegt. Also
Durchdreht.
oh, da war ich geschockt und gleichzeitig amüsiert. Also das habe ich selber ein bisschen verwundert. Ich habe gedacht, ah, das geht doch gar nicht. Eigentlich ist das ja total ätzend, was da passiert. Aber es ist einfach total, ja, ich sag mal, auch humorvoll in Szene gesetzt. Und das haben die beim zweiten Teil wirklich weitergeführt. Nicht ganz so, ich sage jetzt mal lustig, aber immer noch mit richtig pechschwarzem Humor die Sache. Also, oh,
Da muss man dazu sagen, also wenn man den Also es gibt halt einige Kritiker, die den Film deswegen halt auch sehr stark bemängeln, wegen dass es halt eine sinnlose Gewaltorgie ist. Das durfte man auch alles lesen. Lasst euch da nicht zu sehr abschrecken. Also wenn euch der erste Film eigentlich gefallen hat und ihr auch so halt auf diese Art von Humor, also ich sage jetzt mal Gewalthumor steht, dann werdet ihr auch mit diesem Film sicherlich irgendwie Spaß haben.
richtig, ganz klar. So sehe ich das auch. Ja, dann würde ich sagen,
Sind wir auch schon am Ende?
von diesem kleinen Podcast.
Genau, weil diesmal jetzt wieder nur ein kleineres Thema. Was irgendwann sind die Sachen dann, was soll man da jetzt noch groß zu sagen, wenn das Thema dann besprochen ist? Wie gesagt, von uns die Empfehlung,
Schauen.
auf jeden Fall anschauen, Comics lesen und ich hoffe dann mal einfach, wir hören uns wieder spätestens dann, natürlich vorher auch, aber vielleicht dann nochmal zu Kick-Ass 3. Noch ist da ja alles offen.
Da machen wir einfach noch einen kleinen Cut
Nachtrag.
dahinter weg. Richtig. In diesem Sinne, einen schönen
Auf
Abend.
Wiederhören.
Auf Wiederhören.